The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch
mit Dominik Kollmann.
Hallo zu einer neuen Ausgabe des Ego FM Talk Radios. Normalerweise kommen meine Gäste zu mir ins Studio. Heute besuche ich meinen Gast bei sich daheim, nämlich in Niederbayern. Denn kaum wie kein anderer verkörpert mein heutiger Gast mit seiner gleichnamigen Band das bessere musikalische Bayern. Das auch vielleicht deswegen, weil er in seine Kompositionen irgendwie alle Einflüsse reinpackt, die ihm persönlich so gefallen. Weltmusik nennt man das heute. Andere würden sagen, einfach Heinling. Heute gibt es bei mir niederbayerische Gelassenheit von einem, der sich und der Welt eigentlich nichts mehr beweisen muss. Hans-Jürgen Buchner alias Heinling. Heute mein Gast. Servus.
Grüß dich, ich freue mich auch, dass du da bist und extra rausgekommen bist.
Fühlst du dich auch noch immer noch zu Hause hier in Niederbayern? Oder du bist ja viel gereist in deinem Leben. Gibt es Orte, wo du sagst, mei, da hätte ich auch gerne mal ein paar Jahre gelebt?
Nein, ich bin da daheim. Und wenn ich woanders hinfahre, dann ist zwar meistens schön, aber ich freue mich dann immer wieder, dass ich da hinkomme, wo ich halt meine ganzen Sachen habe und wo ich halt einfach daheim bin seit, kann man sagen, 50 Jahren.
Mhm. Wo du verwurzelt bist tatsächlich.
Ja.
Ja. Du hattest die Musik ja quasi schon im Blut, kann man sagen. Vom 4. bis zum 11. Lebensjahr hast du schon Klavierunterricht bekommen, du konntest Noten lesen und hast einfach improvisiert tatsächlich musikalisch, kann man sagen, damals schon. Als Jugendlicher gab es dann eine Trompete, die gab es deswegen, weil du eine 2 in Französisch hattest und der Papa hat gesagt, okay, jetzt kann ich sie ihm kaufen.
Ja, bist du gut informiert.
Ja. Ich würde gerne jetzt mal wissen zu Beginn, was waren denn deine Eltern für Menschen? Waren die selbst auch musikalisch oder warst du quasi so ein bisschen der Außenseiter der Familie?
Also meine Mutter ist eine Berlinerin, kann man sagen, also Bernau bei Berlin. Da ist die her und das war aus, und mein Vater ist ein niederbayerischer Tierarzt gewesen. Die haben sich so kennengelernt, weil mein Vater, da war schon der Krieg, weil ich bin ja praktisch Baujahr 44, Ende 44. Und da hat mein Großvater mütterlicherseits, der hat ein Baugeschäft gehabt, und ein Pferd, und das Pferd war krank, und mein Vater hat zufälligerweise eine Vertretung gehabt für einen anderen Tierarzt, der praktisch nicht kennen hat. Der war da oben bei Berlin und da ist er halt da hingefahren und dann hat er meine Mutter kennengelernt und wahrscheinlich hat es dann gleich geracht. Nein. Und es war dann so, dass ich halt auf die Welt gekommen bin im Winter, Dezember 1944. Da waren gerade auch Bombenangriffe und einmal hat meine Mutter erzählt, hat sie sogar vom Bett rausgehaut, die Druckwelle und so weiter. Also. Und mein Großvater, mütterlicherseits, der hat dann geschaut, dass meine Mutter mit mir wegkommt von dem Kriegsgetümmel und hat einen, ja, der praktisch den Postwagen beaufsichtigt hat, hat er bestochen, also was heißt bestochen, er hat ihm ein Geld gegeben und hat gesagt, dass die Lotti, das war meine Mutter und ich, mit dem Zug von Berlin aus nach Regensburg mitfahren dürfen im Postwagen. Mhm. Und da sind wir im Postwagen drin gewesen. Die Fahrt hat 3 Tage und 3 Nächte gedauert, weil Bombenangriffe waren und meine Mutter hatte Zeit in eiskalter Kälte, haben wir in den Wald raus müssen, weil wieder Angriff war und ich war erst 3 Wochen alt. Mhm. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir nach Regensburg angekommen sind und da hat dann meine Tante väterlicherseits, also hat meine Großmutter eine Brauerei gehabt, in Welchenberg, weißt du das, und hat eine Landwirtschaft gehabt. Und da haben wir praktisch Unterschlupf gefunden, haben wir praktisch, das war damals noch kein Haus, auf jeden Fall in dem Wirtshaus haben wir im Fremdenzimmer gewohnt, erst einmal. Mhm. Und so bin ich mit meiner Mutter nach Welchenberg, Niederbayern gekommen. Mütterlicherseits war ein Opernsänger in der Familie, der hat Wagner gesungen, Franz Hahn hat der geheißen. Der hat manchmal, wenn wir früher dann in die DDR gefahren sind und war auf Feier, da hat der so laut gesungen, dass der ganze Saal erschallt hat. Das war unglaublich. Ja, und dann haben wir auch noch Onkel und Tanten gehabt, die haben Menuette gesungen und haben damals schon einen Flügel gehabt. Und für mich war das natürlich das Allerhöchste, dass ich da auf einen Flügel springen kann, während wir in Weicherberg bloß ein altes Klavier gehabt haben. Auf jeden Fall so bin ich nach Welchenberg gekommen und habe durch das, dass mein Vater ein Tierarzt war, auch die bäuerliche Seite von Niederbayern kennengelernt, weil ich oft mit auf Praxis gefahren bin. Und durch meine Mutter habe ich auch die Berliner Seite kennengelernt, weil die hat ja immer Hochdeutsch gesprochen und ich habe sogar auch mit ihr Hochdeutsch gesprochen, mit meinem Vater Bayerisch. Und so habe ich halt praktisch auch das Wirtshausgeschehen mitgekriegt, wenn bei uns ein Feuerwehrball war bei meiner Großmutter. Dann habe ich als kleiner Bursche mit einer Indianertrommi, die mir meine Tante aus Amerika geschickt hat, habe ich schon mit der Feuerwehrkapelle mitgespielt.
Also der Onkel war Sopranist tatsächlich. Die Eltern selbst haben keine Musik gemacht, oder?
Meine Mutter hat gesungen und Klavier gespielt. Und die hat mir auch am Anfang Klavierunterricht gegeben. Dann aber ist eine Klavierlehrerin gekommen und die hat mir dann weiterhin einen Unterricht gegeben. Bis ich ins Internat gekommen bin, da war ich 6 und habe dann praktisch im Internat weiter Klavierunterricht gekriegt, den ich meinen 11. Lebensjahr dann abgebrochen habe, weil ich einen kennengelernt habe im Internat, der hat Jazz gespielt und das war damals absolut was Besonderes, weil das noch nicht so überall im Radio war.
So verbreitet war.
War nicht verbreitet. Und der hat mir ein paar Akkorde gezeigt. Da habe ich sofort aufgehört mit der Klassik und habe keine Noten mehr, nicht mehr nach Noten gespielt und kann auch jetzt keine Noten mehr und habe praktisch ab meinem 11. Lebensjahr nur noch improvisiert.
Ach, ja. Wahnsinn.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Stimmt denn das Gerücht, dass du als junger Mann irgendwie keine Musik fürs Autofahren gefunden hast? Du bist unterwegs gewesen und hast das Gefühl gehabt, irgendwie alles, was da so gespielt wird im Radio, das passt dann nicht so wirklich. Und hast dann einfach selbst angefangen, dir deine Automusik zu komponieren?
Ja, ja? Das war so wie die Festival. Also ich war ja, kann ich nur dazu sagen, nicht fähig, in irgendeinem Kloster zu bleiben. Ich habe dreimal das Kloster gewechselt, Metten, Cham, Straubing und bin dann Ostern, haben sie zu meinen Eltern gesagt, tat's den Burm raus, das hat keinen Sinn. Der kann sich da irgendwie...
Nicht integrieren.
Nein, kann sich nicht integrieren. Für mich war halt Musik wichtig und James Dean und Lässig und so weiter. Mhm. Das war das Allerhöchste. Und dann war es so, dann hat meine Mutter überlegt, was kann ich werden. Und künstlerisch begabt war ich. Habe in Kunsterziehung einen Einser gehabt und in Musik habe ich auch einen Einser gehabt. Dann hat meine Mutter da in der Nachbarstadt, wo ich aufgewachsen bin, eine Keramikfabrik war, da wo auch Porzellan gemalt worden ist. Hat meine Mutter gemeint, naja, dann war das vielleicht das Richtige. Und in Landshut gibt es eine keramische staatliche Schule. Da kann ich dann praktisch nach der Lehre da raufgehen und die Meisterprüfung machen. Und dann bin ich mit meinen Eltern, um das einmal zu sehen, meine Eltern wollten es auch sehen, nach Landshut gefahren, um die Schule anzuschauen. Und ich war ja praktisch 16 war ich, ja. Und dann haben wir am Direktorat im ersten Stock gewartet, weil der Direktor noch nicht da war. Und dann habe ich auf einmal die Treppen von unten gehört, habe ich schlapp, schlapp, schlapp. Also ist einer ganz lässig und faul die Treppen da aufgeschlappt. Und dann ist einer gekommen, der hat schon lange Haar gehabt damals, das war auch überhaupt noch nicht drin, da haben nur die Oberammergauer Schauspieler lange Haar gehabt. Und der war total voll Dreck, weil er einen Kittel angehabt hat von der Keramik. Ne? Und das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, das möchte ich werden. Das war für mich das Kriterium. Kunst und Kunsthandwerk, das war mein Ding und ich habe auch sofort gute Leistungen gebracht und meine Eltern haben dann gesehen, dass ich also nicht unbedingt zum Tierarzt nur geeignet bin. Gott sei Dank
sondern
bin
zu
ich
mehr.
Tierarzt. Genau.
Ja. Mit 21 dann tatsächlich den Meisterbrief auch bekommen für Töpferei und Bildhauerei. Dann ging es erst zum Grundwehrdienst und dann tatsächlich zur eigenen Töpferei nach Straubing. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie dein Leben verlaufen wäre? Hättest du es nicht irgendwann der Musik gewidmet?
Das kann ich nicht, weil die Musik immer bei mir war. Und ich kann mir das nicht Leben ohne Musik nicht vorstellen.
Du könntest ja heutzutage tatsächlich immer noch deine eigene Töpferei haben und nebenbei ein bisschen aus Spaß
Musik machen. Ja, mei, aber ich hab eben dann das Glück gehabt, dass ich, also das war so, damals ist dann die Festivalzeit losgegangen, die Open-Air-Festivals und da bin ich mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau, mit der Uli, sind wir immer auf die Festivals gefahren. Ich habe einen Ford Transit gehabt, da habe ich damals schon Stereoanlage drin gehabt und wenn wir irgendwo hingefahren sind, dann haben wir hinten die Türen aufgemacht und haben uns selber beschallt. Und ich habe damals, bin ich auf James Taylor gestanden und Elton John und so weiter. Und da war es halt so, ich meine, du hast ja vorher schon erzählt, dass ich mit 13 Jahren eine Trompete gekriegt habe, weil ich mir ja gute Noten geschrieben habe im Französisch. Da war es dann so, dass auf die Festivals hauptsächlich nur Gitarrenmusik gespielt worden ist, nämlich so Embryo und
so Jimi Hendrix Sound.
Ja, Jimi Hendrix Sound. Und alle haben den Sound gemacht und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da muss es doch auch noch was anderes geben. Dann war ich in Straubing, wo ich meine Töpferei gehabt habe, war auf der anderen Seite von der Straße ein Konzert mit dem Friedel Fesel, und der hat eine Band dabei gehabt und die haben ein Tenorhorn gehabt. Und da ich ja schon Trompeten gespielt habe und das dasselbe Griffsystem ist, war ich so begeistert von dem Tenorhorn, dass ich mir am nächsten Tag gleich eins gekauft habe und habe dann sofort spielen können und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt halt selber meine eigene Musik und habe von einem Freund, der bei Dynacord gearbeitet hat, den ersten Minimoog gehört. Also der Minimoog, kann man kurz erklären, das war der erste Synthesizer, der hervorragend, der ist auch heute noch wahnsinnig gefragt, also ist ein Kultinstrument, den habe ich auch noch. Und mit dem kann man wunderbare Bässe spielen und den habe ich praktisch als Bass hergenommen und habe das Tenorhorn ja, als Trompeten oder tiefere Trompeten hergenommen und habe dann noch ein Fender Rhodes mir gekauft. Das war praktisch, also Klavier habe ich ja immer gespielt, aber Fender Rhodes war halt ein ganz tolles Tasteninstrument. Und habe dann da die erste Frau, die bayerisch gesungen hat oder österreichisch, die Marianne Ment in Österreich war und der Friedel Fesel, glaube ich. Habe mir gedacht, ich will nicht Englisch singen wie die anderen alle oder Neudeutsch und hab mir gedacht, ich mache meine eigene Musik und sing auf Bayerisch. Und da habe ich dann Kassetten selber gemacht, habe mir eine Vierspur-Tonbahn gekauft, habe Spur für Spur aufgenommen und bin oft in die Diskotheken in Straubing rum und
habe zum Tischjockey,
ja, habe gesagt, Mensch, leg heute mal auf, weil es mich interessiert, da wird Leute darauf reagieren. Ne? Ein Saxophon habe ich mir dann noch gekauft und dann war es so, dass ich den Rocksänger Kevin Coyne kennengelernt habe.
Genau, in Wien hast du den gesehen, auf einem
Konzert? Ja, das war so, dass Freunde aus München zu mir gesagt haben, du, in Wien spielt der Kevin Coyne und ich habe im Plattenladen ein paar Tage vorher eine Platten gesehen vom Kevin Coyne. Da habe ich gesagt, gut, da fahren wir hin. Und der hat eine richtige, absolute, ein Ire war das, der ist schon gestorben, hat am Schluss in Nürnberg gelebt und der hat die absolute Rockröhre gehabt und hat auch viel Bier getrunken. Und wie es halt damals so sein hat müssen, dass man Rockmusiker ist. Ne? Und der hat eine richtige, laute, heisere Stimme gehabt und das hat mir imponiert. Und dann haben wir gedacht, so wird der möchte singen. Und zwar war es dann so, dass der gefragt hat, wir haben dann 3 Tage und 3 Nächte in Wien miteinander verbracht. Wie kannst du dir vorstellen? Dann hat er mich gefragt, ob er mit seiner Band, weil es in Deutschland, also in Niederbayern, haben es 2 Konzerte gehabt, ob er bei uns proben kann. Und wir haben ja damals schon in Heindling das alte Wirtshaus gehabt, wo ein Tanzsaal drin ist und alles Mögliche. Und da hat er gefragt, dann habe ich gesagt, ja, freilich könnt's proben. Und dann ist er mit seiner Band gekommen und hat bei uns geprobt. Da hat dann die Uli, meine Frau, ein Essen gekocht und einer von der Areola Plattenfirma ist vorbeigekommen. Und wie wir dann gegessen haben, da habe ich gesagt, so, jetzt lege ich einmal von mir was auf. Und der Kevin Coyne hat auch meine Musik schon geliebt, die ich selber gemacht habe, vierspurmäßig. Ne? Und dann hat der von der Plattenfirma gesagt, ja, was ist das denn? Das klingt ja toll. Dann habe ich gesagt, ja, das bin ich, das habe ich im Alleingang und so weiter gemacht. Dann hat er gesagt, ja, das müssen wir nochmal neu aufnehmen. Ganz toll, ja. Und so ist halt entstanden, dass ich praktisch dann die erste Platten aufgenommen habe innerhalb von 4 Tagen im Wahnsinn. Alleingang, ja, mit 15 Nummern. Heindling 1 hat die geheißen und habe dann auch gleich auf die Platten einen deutschen Schallplattenpreis gekriegt, weil es sowas Neues war und halt
so einfach, neuartig.
Genau.
Der Kevin war tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass die Ortschaft, in der wir uns befinden, jetzt tatsächlich auch Heindling heißt.
Ja, und dann war es so, dass ich nicht gewusst habe, wie ich das Produkt von mir nennen soll. Und damals war halt modern, dass man zum Beispiel Weißglut oder irgendwas anderes. Und dann hat er gesagt, why don't you call it Heindling, is a good name. Und mir war das wirklich wurscht, weil ich sowieso nicht daran geglaubt habe, dass das irgendwie mal
reift und
was Größeres wird oder so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, nennen wir es Heindling. Ja, so ist der Name zustande gekommen.
Und das hast du gerade schon erzählt, du warst ja eigentlich als Solist unterwegs. Die Plattenfirma wollte ab dann aber, dass du auch mal Konzerte gibst. Also musste irgendwie eine Band daher. Und ich habe gelesen, dass du die Band tatsächlich über eine Zeitungsannonce gesucht hast. Das stimmt ja auch, oder?
Da haben die gesagt, ja, du musst jetzt eine Band. Dann habe ich gesagt, nein, Ich wollte das eigentlich damals so machen wie die Incredible String Band oder wie der Mike Oldfield. Der hat ja auch alles allein aufgenommen. Das war dann am Anfang nur so, dass Uli, meine Frau, Schlagzeug gespielt hat. Und dann habe ich, was heute ganz normal ist, habe ich mit dem Kassettenrekorder, bin ich auf die Bühne gegangen, habe meine Kassetten eingelegt, draufgedruckt, so wie heute die DJs.
Ja.
Und habe mit dem Saxophon dazu gespielt oder habe dazu gesungen.
Wie so eine Loop-Station heutzutage,
ja,
gell?
Ja, ja. Also das haben wir damals gemacht.
Du bist quasi der Erfinder der Loop-Station,
genau,
kann man sagen.
Ja, und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, ja du, ich will eigentlich gar nicht auf Tour gehen, weil meine Keramikwerkstatt war wunderbar und ist gut gelaufen und habe mir das auch nicht vorstellen können. Dann habe ich aber gesagt, okay, ich gebe in der Stadtzeitung in München eine Annose auf, suche Multiinstrumentalisten, und das habe ich dann gemacht und da haben sie 5 Leute gemeldet und die habe ich genommen, weil es mir wurscht war. Dann haben wir das erste Mal geprobt in irgendeinem Turm in München und da habe ich zum ersten Mal gesehen, Mensch, das klingt ja toll, wenn man das einmal richtig im Raum auch hört und nicht nur Spur für Spur dann das Endprodukt praktisch aus dem Äther. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir gesagt haben, gut, wir steuern auf ein Konzert hin. Und haben wir dann auch geprobt. Und Multiinstrumentalisten hat ja damals geheißen und heißt ja heute noch, dass jeder mehrere Instrumente spielt. Und das ist ja heute noch unser wichtiges Kriterium, wovon wir uns von den meisten Bands natürlich abheben, weil bei uns fast jedes Lied, was wir auf der Bühne spielen, anders instrumentiert ist. Auf jeden Fall sind 3 immer noch dabei und die anderen 2, die sind schon seit 16 oder 17 Jahren dabei.
Wahnsinn. Und die 3 ja, tatsächlich jetzt seit über 40 Jahren mittlerweile.
43 Jahre.
Enorme Zeit.
Ja.
Multiinstrumentalist. Viele sagen ja, dass du quasi der Urvater der heutigen Brassbands bist, die es so gibt. Also La Brass Banda oder Django 3000.
Und das Mundartgesang.
Und das, ne? Mundartgesang, ja. Und jetzt hast du vorhin gerade gesagt, viele wollten zu der Zeit an Jimi Hendrix hören, tatsächlich auf den Festivals und auch beim Radio. Es war alles generell sehr gitarrenlastig damals, die Musik. Du hattest damals schon die große Liebe für die Blasinstrumente. Wie hast du es denn damals trotzdem geschafft, dir einen Namen zu machen und dann auch noch auf Bayerisch? Einfach, weil es das so nicht gab und weil es die Leute einfach überrascht hat.
Ja, ich wollte unbedingt Bayerisch singen. Wie gesagt, weil das meiste halt Englisch war oder Hochdeutsch oder so, Hubert K. Und so weiter. Und dann war es auch noch so, dass ich damals schon beim Bund Naturschutz war. Und ich habe mir gedacht, ich möchte irgendwelche Botschaften auch so über die Natur, weil mein Vater war ja Tierarzt und Jäger und Fischer und der hat mir die Zusammenhänge in der Natur immer beibracht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich irgendwas singe, dann möchte ich auch ein bisschen politisch was machen. Und mein erster Text war, damals war die Donau noch wahnsinnig dreckig. Ich sitze an der braunen, dreckigen Donau und schaue in die braune, dreckige Brühe. Das war mein erster Text. Auf jeden Fall hat mir das halt Spaß gemacht und da habe ich gesehen, dass da ein Sinn drin ist, nicht nur über Liebe zum Singen, oder mei, ich mag die gern oder irgendwas, sondern es ist ja heute noch so, dass ganz viel von meinen Texten, die ich vielleicht vor 30 oder 25 Jahren geschrieben habe, heute erschreckende Aktualität haben.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wenn wir mal zurückblicken in die 80er Jahre, was das damals rückblickend so eine Zeit war und inwiefern die sich vielleicht zu heute entscheidet, gar nicht mehr so wirklich mittlerweile, gell?
Ja, es war schon eine andere Zeit, zum Beispiel für die Bands. Die haben sie entwickeln können. Da hat die Plattenfirma gesagt, ja, okay, machen wir mal eine Platte und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und nicht nur, wenn der erste Song nicht so richtig läuft, gleich weg. Wenn die an eine Band geglaubt haben, dann hat sie die auch aufbauen können. Und die Politik war natürlich auch anders. Aber was schon damals der Fall war, die Naturzerstörung und die Umweltzerstörung, die war schon durch den Club of Rome. Also Club of Rome ist also eine internationale Umweltorganisation gewesen, die ungefähr vor 40 Jahren praktisch gesagt haben, was auf uns zukommt. Und das war für mich durch das, dass ich natürlich ein anderes Wissen gehabt habe, durch den Bund Naturschutz. Und bei Greenpeace war ich dabei und da war ich natürlich schon informiert. Und das war mein Interesse auch bei den Texten. Ich habe natürlich auch viele lustige Texte gemacht, weil lustig war ich schon immer. Da haben wir neulich auch gefragt, wie ich auf das gekommen bin, der Depp.
Ja.
Und das war so, dass das eigentlich überhaupt niemand gegolten hat, sondern ich habe damals auch Louis Armstrong gehört und da haben sie so rhythmische Laute mit dem Mund gemacht, so tatababab, bubab, tschüb, 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 da ist mir das praktisch gekommen.
Ja. Ach, das ist ja interessant.
Ja, und dann habe ich halt dazu noch einen Text gemacht, habe mir überlegt, was kann da passen, der Depp oder Depp. Und dann ist halt praktisch ein Lied gegen Vorurteile rausgekommen. Vor 100 Metern kann man schon erkennen, da kommt der Depp daher. Vor Weitem schon sieht da jeder Depp, das ist ein Depp.
Mhm. Ja? Mhm. Jetzt sagst du heute tatsächlich, dass wir eigentlich so nicht weitermachen können wie bisher, dass wir alle so ein bisschen haushalten müssen mit unserer Welt und unseren natürlichen Ressourcen. Wie schlimm steht es denn deiner Meinung nach aktuell um die Welt oder um uns?
Ja, aktuell schaut es fürchterlich aus. Wir können schon bald keine Nachrichten mehr hören. Es schaut nicht gut aus. Mhm. Glaube ich, und der Mensch ist einfach dumm, weil er nicht umgehört können mit seinen Erfindungen, sondern er hat es einfach zu weit getrieben und hat alles ausprobiert. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel, sage ich nur als Beispiel, mit KI, da sagen dann die Politiker, ja, KI ist ganz was Tolles. War neulich beim Söder, da habe ich auf dem Flügel gespielt, und dann hat der Söder ein Lobeswort auf KI. Und dann hat er aber die Songs dann alle, aber wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht entgleitet und dass wir ganz vorsichtig damit umgehen. Also wenn einer das schon sagt, dann ist es sowieso zu spät.
Ist schon zu spät, ja.
Und das haben sie bei der Atombombe auch gesagt. Mhm. Da haben sie auch gesagt, ja, es ist eine fürchterliche Waffe, aber man darf sie nicht und so weiter. Und das war dann sofort, ist ausprobiert. Ne? Gestern habe ich auch wieder was gehört von Indigenen, dass ohne den Menschen die Welt nicht so kaputt gemacht worden war. Mhm. Und das stimmt.
Ja. Heiling, du wirst jetzt im Dezember 80 Jahre alt. Meine Frage an dich, hast du dich denn selbst auch irgendwie verändert über die Jahrzehnte? Du hast nämlich zum Beispiel mal erzählt, dass du manchmal in der Zeitung von älteren Menschen liest, ja, zum Beispiel von einem 70-Jährigen und dir dann denkst, mei, der Eudemo. Nur um festzustellen, dass du eigentlich selbst auch kurz vor der 80 bist. Wie denkst du, hast du dich verändert über die letzten Jahrzehnte? Hast du dich überhaupt verändert oder bist du noch derselbe wie vor 40 Jahren?
Also innerlich habe ich mich nicht verändert, glaube ich wenigstens. Äußerlich und so, aber innerlich bin ich eigentlich immer noch ein kleiner Bub. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich nicht alt. Was anders war es, wenn man gebrechlich war. Mhm. Da glaube ich, da kannst du dann das Gefühl nicht mehr haben. Mhm. Aber so geht es mir eigentlich wunderbar damit. Aber es ist schon so, dass ich oft die Sterbeanzeigen in der Zeitung lese und dann schaue ich mir, wie alt sind die waren. Und da sind ja viel früher schon gestorben, als ich überhaupt alt bin. Mhm. Und dann denken wir, ja, der ist 82 oder der ist 83. Und sagen wir mal, es ist schon dann so ein Gefühl, als wie wenn der Urlaub irgendwann schön langsam zu Ende geht. Mhm,
sich dem Ende neigt.
Ja.
Mhm. Ich war letztens eingeladen im Fußballstadion zu einem Bayern-Spiel. Und auf einmal ertönte dein Lied das Bayern-Lied.
Ah,
das gesamte Stadion hat tatsächlich mitgegrölt. Okay. 70.000 Menschen haben da mitgesungen. Aha. Jetzt habe ich gelesen, dass du mir gesagt hast, dass der Song eigentlich überhaupt nicht patriotisch gemeint war damals anfangs. Mhm. Wurdest du da irgendwie falsch verstanden über die Jahrzehnte?
Ja, das war so, dass ich ein Umweltlied machen wollte, weil damals die Atomkraft aufgekommen ist. Ne?
Die WAA, Wackersdorf.
Genau. Mhm. WAA und Uhu und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da muss ich was machen. Und da ist mir dann eingefallen, Bayern. Und weil es doch immer heißt, wir sind wir. Da hat dann eine Strophe geheißen, die ich aber nicht genommen habe. Bayern braucht Atom, woher nehmen wir sonst unseren Strom und so weiter. Mhm. Und auf einmal habe ich mich dann aufs Wesentliche konzentriert, weil ich mir gedacht habe, das Ganze ist zu viel, sondern ich mache nur Bayern, das sind wir. Wir sind wir, das sind wir. Bayern und das bayerische Bier, halt das Plagiat, was sie auf der ganzen Welt haben. Und habe das dann auch im Studio mit meinen Musikern ziemlich geschert eingesungen. Mhm. So richtig, Bayern, das sind wir. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, da wird der eine oder andere wird vielleicht Schimpfer oder irgendwas. Und dann ist das Lied rausgekommen und dann ist auf einmal die ZDF-Hitparade dahergekommen.
Dieter Thomas Heck, der genau. Ganz kurz muss ich kurz unterbrechen, der zu dir gesagt hat, da ist dir aber ein Knaller gelungen.
Genau, da ist euch aber ein Knaller gelungen, ne? Und so weiter. Und dann bin ich mit dem Zug heimgefahren von der ZDF-Hitparade, die war damals in Baden-Baden. Und dann ist der Schaffner gekommen und hat gesagt, da habt ihr aber jetzt ein sauberes Lied. Und da ist mir gekommen, ja Wahnsinn, das ist ja
Eine Hymne.
Ja, ist lustig, aber es ist, ja, und dann war noch irgendein Fest in Regensburg, 1200 Jahre oder irgendwas, und da waren alle Politiker eingeladen. Mhm. Stoiber, Bischof, alle sind vorne in der ersten Reihe gesessen, und dann wollten sie beim Bayerischen Fernsehen, dass wir mir das Bayern singen. Mhm. Und der Ottfried Fischer, der hat moderiert. Und dann haben wir gedacht, also die werden nicht schauen, wenn es losgeht, seid's freundlich und so weiter. Ne? Dann ist das Lied losgegangen, seid's freundlich und so weiter. Wir konnten es nur weiß, wir bringen Bayern, das sind wir. Und vom ersten Takt an haben praktisch alle sofort begeistert mitgelatscht. Und da haben wir gedacht, ja, sacre die. Und dann hat der Ottfried Fischer gesagt, sowas, wenn du in ein Kabarett bringst, das glaubt er gar nicht.
Also der hat verstanden, was das Lied eigentlich auszusagen hat, aber der Rest hat es halt nicht kapiert.
Der hat das verstanden. Und mittlerweile ist halt das in jeder Skihütte und einfach das bayerische Lied. Und ich belasse auch dabei. Mhm. Wir spielen das auch in die Konzerte als letzte Nummer. Und da, das ist halt auch mehr ein Klamauk. Satz freundlich und dann schreien alle, jawohl. Und es ist halt so praktisch eine Entlassung nach dem Konzert, dass man sich praktisch selber bestätigt,
ja,
und zusammenkehrt irgendwie.
Ja. Du bist ja vor allem auch durch deine Filmmusik bekannt geworden. Auf der Fahrt hierher durch schöne Niederbayern habe ich tatsächlich den Soundtrack zum Film Bavaria gehört, die du ja perfekt getroffen hast. Ja, so vom Königssee bis hin in den Bayerischen Wald, da ist ja wirklich alles harmonisch perfekt untermalt tatsächlich in diesem Film.
Dank.
Und es gibt ganz viele bayerische Serien, mit denen tatsächlich ich auch aufgewachsen bin, wo du quasi deine musikalische Untermalung dazu geliefert hast. Irgendwie und so zum Beispiel. Der Franz Xaver Bogner, der war da auch maßgeblich tatsächlich daran beteiligt, glaube ich. Mhm.
Ja, der Franz hat für die Serie irgendwie und sowieso einen Musiker gesucht. Und da hat dann die Film-Cutterin, die den Film geschnitten hat, hat gesagt, du, da weiß ich einen, da ist jetzt einer da aus Niederbayern, ein Neuer. Da hört er den einmal an. Ja, und dann hat er mich angerufen. Dann bin ich nach München gekommen, in den Schneideraum, und dann ist gerade die Szene gekommen, wo der Ottfried Fischer im Kirchturm um die Schallplatten ganz laut spielt und so weiter.
Also die Beatles-Platte.
Die Beatles-Platte. Mhm. Und ja, und da habe ich mir gedacht, hey, ausgeflippt und so. Und habe gesagt, okay, die Musik mache ich. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht. Mhm. Dann haben wir auch weitergearbeitet. Zur Freiheit war das dann mit Paula.
Mhm. Ruth Drexel.
Genau, und Kaffee Meineid und Kaiser von Schexing. Mhm. Und Filme haben wir natürlich auch gedreht, Das ewige Lied und so weiter. Also es sind ja dann ein Haufen andere Filme mit anderen Regisseuren gekommen, österreichischer Regisseur, weil ich kann ja keine Noten, ne?
Ja.
Und der Österreicher wollte, dass ich Vivaldi als Blasmusik, er hat gesagt, es war schön, wenn ich Vivaldi auf Heindling machen würde. Mhm. Und dann hat er mir eine CD gegeben von der Anne-Sophie Mutter und hat gesagt, ja, das ist der original Soundtrack. Ja, und dann habe ich mich da richtig eingelebt in die Vivaldi-Musik und habe das dann Spur für Spur rausgehört und hab das mit der Trompeten und mit dem Tenorhorn, mit dem Klavier, und war hinterher ein Haufen Arbeit, muss ich schon sagen. Mhm.
Mit Noten wäre es schneller gegangen, oder?
Ja, klar, wäre es viel schneller gewesen. Aber es ist auch viel schöner geworden ohne Noten, weil ich doch ein bisschen was verändert habe. Jetzt bin ich richtig froh, dass ich das überhaupt gemacht habe, weil es mir wieder ein Stück weitergebracht hat. Mhm.
Ich habe im Internet, Heinling, etwas von dir entdeckt, von dem ich nicht wusste, dass es das gibt, und zwar das Lied Hilversum 3. Mhm. Den einen oder anderen wird das tatsächlich an etwas erinnern. Ich dachte mir, spinne oder bin im Himmel. Das ist doch die Melodie vom Heinling lang schon immer gesehen. Aha. Wie kam es denn dazu, dass dieser Titel quasi ein Cover von dir, vor allem in Belgien mittlerweile, so ein riesen Evergreen ist?
Und in Holland.
In Holland, genau.
Ja. Das war so, es ist rausgekommen, ich habe die lang schon nicht mehr gesehen bei der zweiten Schallplatte und ist dann ein Hit geworden. Mhm. Ne, auch mit ZDF-Hitparade und so weiter. Mhm. Dann hat die gesagt, du, komm in Landshut oder wo das war, Hermann van Veen, ein Holländer, und hör dir den mal an. Na ja, und dann habe ich mir den angehört und war ein Riesenaufwand mit Elektrik und Riesenbühne und so weiter. Und habe mir gedacht, hey, unglaublich. Und dann sind wir hinterher zum Essen gegangen. Und da habe ich dann den Hermann van Veen kennengelernt. Und dann hat die Plattenfirma dem das gegeben. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, das gefällt mir. und jetzt heißt das Lied Hilversum 3 überstand noch nie, praktisch. Ne? Und das kennt jeder Holländer.
Ja.
Also ich, wenn Holländer sehe irgendwo, dann sage ich, kennst du Hilversum 3? Und, so, und dann habe ich einen Nobus gemacht, und zwar, das heißt Anne, ein Lied. Das ist auch also groß in die Charts gewesen. Ja, und durch das sind wir praktisch zusammengekommen. Mhm.
Und was die wenigsten wissen, du hast für viele andere große Stars tatsächlich auch komponiert. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Soul-Legende Chaka Khan mal bei dir hier in Heinling war, so, hat sogar übernachtet und hat hier sogar ihren Hit geschrieben.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, da hat sie den Text geschrieben und ich habe die Musik geschrieben. Die hat einen Freund gehabt, der war in Baden-Baden beim Radio. Der hat gesagt, Mensch, ich bringe dich mal zusammen mit einem außergewöhnlichen Musiker und so weiter. Ich habe ja da andere Musik gemacht, wie man so sonst war, sonst hätte er es ja nicht gebracht. Und der hat das recht gefallen. Ja, und dann hat sie den Text gemacht und ich habe die Melodie gemacht. Und das ist sogar, das heißt Telefon, das kann man auch im YouTube oder no, Mensch.
Spotify?
Spotify. Ja, genau. Spotify vergesse ich immer, weil das soll angeblich für die Musiker das ganz schlecht sein, weil es nichts zahlen und so weiter. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall ist das ein großer Hit in Japan gewesen. Und kann man sie heute anhören, Telefon. Und das war eine recht lustige Begegnung mit ihr, mit der Chaka, weil die recht lustig ist. Ja, und wir haben einen Haufen Gaudi gehabt.
Wurde hier in Heinling quasi geschrieben. Auch hier in Heinling, wo wir heute sind bei dir, gibt es 150 Quadratmeter Instrumente. Von jeder Gattung ist da irgendwie was dabei. Du hast teilweise auch gleich mehrere Exemplare. Wann ging es denn los mit dieser Sammlerei und auf welches Exemplar bist du denn am meisten stolz?
Am meisten kann man nicht sagen, weil ich so viele außergewöhnliche Sachen habe. Also da habe ich zum Beispiel eine Dulzimmer. Das ist ein irisches Instrument. Und da habe ich ein Bass-Dulzimmer und eine Oktave her. Und die ist jetzt eine Oktave her. Und da habe ich schon einen Haufen Filmmusik gemacht. Klingt wunderbar. Alle Instrumente, die mich irgendwie interessiert haben, wo man gedacht hat, da kann ich schön Filmmusik machen damit oder irgendwas, die habe ich mir zugelegt. Und mittlerweile habe ich auch, ich weiß auch nicht, wie das alles zusammengekommen ist, auf jeden Fall, ich hab 21 Blasinstrumente, also drei Saxophone und so weiter. Also ich habe wahnsinnig viel, und Schlagzeug habe ich, und Trommeln. Ich habe zwei vietnamesische Gongtrommeln, riesengroß, die hat mir ein Freund aus Vietnam mitgebracht, und alles Mögliche habe ich.
Instrumente aus der ganzen Welt, weil du persönlich auch sehr gern gereist bist,
ja, in deinem Leben, gell? Ich war zum Beispiel in Ägypten, und da sind wir, Uli und ich, am Nilufer, haben wir so ein kleines Schifferl gehabt mit einem, der uns gerudert hat, und auf einmal höre ich von Weitem Trommelrhythmen. Und das ist immer lauter geworden, und dann haben wir ein Schiff gesehen, ein kleines Holzschiff, da wo Musiker drauf waren, die haben getrommelt. Und dann habe ich gesagt, Wahnsinn. Und die haben dann auch bei uns Start gehalten, zufälligerweise. Und haben getrommelt, und dann habe ich, und der eine hat eine riesen Djembe gehabt. Die war aber anders wie die afrikanische, nicht aus Holz, sondern aus Metall. Dann bin ich zu dem hingegangen und habe gesagt, ob er mir die verkauft. Hat er mir verkauft, und dann sind sie weitergefahren, und dann habe ich gesehen, wie die anderen Musiker plötzlich das gemerkt haben und haben den wahnsinnig zusammengeschissen, weil er jetzt praktisch keine Trommel mehr hat.
Ne? Und du hast die dann quasi mit nach Hause genommen?
Ich habe die dann mit heimgenommen. Hab auch von überall. Ich habe ein Sitar aus Indien mitgebracht und konnte es gar nicht alles sagen.
Du wirst jetzt dieses Jahr 80 Jahre alt, das haben wir vorhin schon gehört. Sagtest vor kurzem, dass du dich aber immer noch fühlst wie 28 gefühlt. Was ist denn das Geheimnis, in diesem Alter noch so fit zu sein tatsächlich?
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich lasse mir ja im Grunde genommen auch viel Blödsinn einfallen und irgendwie halt an das, oder einen nicht, oder mich zum Beispiel. Mich halt das, ich kann es nicht sagen, was das ist, weil jeder Mensch ist ja anders drauf. Und ich war halt immer schon einer da, der es nie so richtig ernst nehmen hat müssen, das Ganze. Ja, ich habe auch nie in der Musik jemanden fragen müssen, könnte für die Musik machen, ein Regisseur oder so, das ist alles von selber gekommen. Und ich habe mich auch nie, manchmal fragen sie mich auch, was ich für Ziele habe. Ich habe keine Ziele, weil alles von selber kommt, Und wenn ich mir ans Klavier sitze oder an Trompeten und spiele, dann habe ich praktisch auch kein Ziel, sondern ich spiele einfach dahin. Und auf einmal denke ich mir, ah, das nehme ich schnell auf. Mhm. Und das nehme ich halt dann auf. Und mittlerweile habe ich ungefähr 2000 Takes, die alle unbearbeitet sind. Genau. Mhm. Und müsste das alles bearbeiten, aber ich möchte immer was Neues machen. Also, oh mein, aber so ist es halt.
Denkst du, das ist Zufall, das, was da immer seit dein Leben lang schon auf dich zukam, oder war das quasi vorgegeben?
Ja, im Grunde genommen war schon einiges vorgegeben, weil ich bin ja auf einem Dorf aufgewachsen, ne? Und in dem Dorf war ich der einzige Bub von einem Akademiker, nämlich von einem Tierarzt, mhm, also von meinem Vater. Und hab meine ganzen Freunde, das waren alles Bauernkinder, und da war ich irgendwie immer, ja, ich war halt immer irgendwie was anderes, mhm, und wollte aber so sein wie die Bauernkinder. Und so hab ich auch geredet, und mir hat das gefallen, aber ich war trotzdem irgendwas anderes, ohne dass ich mich bemühen habe müssen. Mhm. Und das glaube ich, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, aber ich habe mich eigentlich nie, ja, um was bemüht. Und ich bin auch eigentlich ein wunderbarer Auftragsarbeiter, muss, mhm, ich sagen. Also wenn ich einen Auftrag kriege, dann funktioniere ich total. Mhm. Filmmusik und so, bis zur letzten Sekunde mache ich die ganze Nacht durch. Oder wenn Plattenfirma sagt, du musst fertig sein und wir müssen das Release haben, haben wir Ostern und so weiter, und da weiß ich, dass ich was machen muss. Mhm. Und wenn ich aber jetzt nicht unbedingt gerade einen Auftrag habe, dann bin ich schon entspannt. Mhm. Entspannt und gern faul. Und ich tue ganz gern nichts. Ich sitze mich hin und schaue zum Beispiel im Garten in einen grünen Baum oder sitze mich hier und denke mir, wie wunderschön dass das ist. Und dann denke ich mir immer, am liebsten würde ich das innerlich fotografieren, dass ich es immer bei mir habe. Mhm. Und das schaue ich mir ganz lang an und muss da nichts dabei denken, oder ich muss nicht immer irgendwie mit irgendwas beschäftigen. Handy habe ich zum Beispiel keins. Mhm. Bin einer der wenigen, die kein Handy haben, aber meine Frau und alle sagen, du musst da jetzt unbedingt eins kaufen, weil ich bin ja schon bald nicht mehr lebensfähig, wenn ich mir eine Fahrkarte für einen Zug kaufen
will. Das stimmt tatsächlich.
Oder irgendwas. Also ja, ist echt eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, ob ich das noch lerne. Mhm. Und alle Kinder haben ein Handy. Ja. Da denke ich mir, unglaublich, neulich bin ich mit dem Zug gefahren nach Nürnberg. Da habe ich am Bahnhof ungefähr 20 Kinder gesehen, so vom 7. Lebensjahr bis zum 11. Mittag war das. Die, mhm, haben gerade Schule ausgehabt. Und jeder ist am Boden gesessen und hat in sein Handy reingeschaut. Mhm. Keiner hat mit dem anderen gesprochen. Und da haben wir gedacht, also die werden, irgendwie werden die alle krank. Erstens einmal schon im Knack, mhm, also im Genick. Mhm. Weil das ja immer abgebogen ist und so weiter. Und das ist schon eine Entwicklung, die der Mensch, glaube ich, dem Menschen nicht gut tut. Und es ist natürlich für die Industrie das Allerhöchste, weil es ein Riesengeschäft ist.
Ja.
Und denen ist das wurscht, was aus den Kindern wird.
Mhm. Geschäft ist halt immer Geschäft. Ja. Und das war schon immer so wahrscheinlich.
Und ich sehe es ja auch andere, die ein Handy haben, auch Erwachsene, auch in meinem Alter. Zack, zack, bing, bing. Und die sind immer beschäftigt oder rennen auf der Straße umeinander und haben das Ding immer in der Hand. Und ich kann mich hinsitzen und schaue mit dem sogenannten Geistgeschau. Weißt du, was das ist?
Nein.
Ein Geistgeschau heißt, wenn man die Augen so versteht, dass es ein bisschen unscharf wird. Mhm. Wenn man dort sitzt, nichts denkt und einfach sich entspannt und so chillen, heißt, mhm, das vielleicht halt.
Ja.
Das kann ich dafür gut und das gelangt mir auch. Mhm. Ich muss nicht immer beschäftigt sein, muss nicht immer mit irgendwelchen Neuigkeiten und Meldungen und Videos und Essensfotos, da wo ein anderer gerade im Lokal sitzt, muss ich nicht haben.
Ist höchstwahrscheinlich um einiges entspannter.
Ja, auf alle Fälle.
Heinling, du warst jetzt krankheitsbedingt ein Jahr quasi draußen aus dem Geschäft, du hast pausiert, bist jetzt aber wieder zurück, und zwar mit neuen Terminen. Eine Tour steht jetzt noch an im Sommer. Aha. Wahrscheinlich so gesehen die letzte große mit der Band. Was erwartet denn die Besucher jetzt auf deinen Gigs im Sommer?
Ja, 6 Musiker, die Multiinstrumentalisten sind. Wir verstehen uns sehr gut und spielen schon seit 43 Jahren, mhm, praktisch miteinander. Das, was wir bieten an Instrumentarium und an eigene Musik, mei, das ist halt Heinling. Und wir spielen natürlich schon Sachen, die wir schon lang spielen, mhm, weil auch die Leute das hören wollen. Und ich mich selber auch gefreut, dass ich meine alten Sachen auch, ich denke mir, ja, das ist ja alles Musik von mir. Mhm. Und da bin ich irgendwie ganz froh, dass ich in meiner Welt, das ist ja meine Welt, die ganzen Nummern, die ich da geschrieben habe, dass ich die vor Publikum bringen kann und dass die Leute glücklich schauen und dass ich auch meinen Krampf machen kann auf der Bühne. Mhm. Weil ich habe ja auch, wie gesagt, viele Sätze habe ich mir jetzt auch ausgedacht, die ich zwischendurch einfach erzähle, so mit reinwirf, die halt einfach zum Lachen sind.
Mhm. Was bedeutet es für dich, dass das jetzt so gesehen die vielleicht letzte große Tour tatsächlich sein wird mit der Band? Macht das was mit dir?
Macht momentan nichts, weil jetzt habe ich das andere noch vor mir und das möchte ich jetzt erst einmal machen. Mhm. Und hinterher habe ich auch schon für nächstes Jahr Sachen und da wäre ich auch mal solo was machen. Mhm. Ich spiele wahnsinnig gern Klavier und singe dazu und sprich auch dazu. Mhm. Zum Beispiel, ich habe ja auch das Lied Der Mensch muss auf den Mars, was ja jetzt aktuell ist, weil alle wollen sie auf den Mars, weil der Mensch die Welt kaputt macht und so. Auf jeden Fall, das spreche ich halt dann und spiele mit dem Klavier dazu. Und es ist auch nicht so viel Aufwand. Mhm. Und wenn ich allein bin, da kann ich sofort überall was bringen und bin auch nicht so gebunden. Wie sich das dann auswirkt auf mich, das werden wir sehen. Also ich werde meine Musiker bestimmt weiterhin treffen. Und wir werden auch irgendwas miteinander machen. Aber so weit denke ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe ja auch vorher gesagt, dass ich mir keine Ziele mache.
Ja. Du hast mal gesagt, dass du zwar nicht gläubig wärst, dennoch aber ein ganz eigenes Bild von Gott vor dir hast. Für dich steht nämlich fest, dass dieser schon mal nicht männlich ist, so wie man sich den immer vorstellt. Wie sieht denn der Gott in deiner Vorstellung aus?
Ja, der Gott ist eigentlich das, was wir nicht verstehen, wenn ich der Gott ist sowieso so ein Wort. Das für uns nicht Verständliche, sage ich, ist zum Beispiel der Sternenhimmel, wenn du dir vorstellst, wie viele Milliarden Kilometer wir da in die Vergangenheit sehen. Mhm. Und das kann sich der Mensch nicht vorstellen. Und wenn er 100 Kilometer über der Erde ist, dann meint er schon, er ist im All. Mhm. Ich glaube, dass unser Gehirn auch überhaupt nicht dafür geschaffen ist, das zu verstehen. Weil wir müssen schauen, dass wir auf unserer Welt zurechtkommen. So wie die Tiere auch. Schauen sie wahrscheinlich einen Sternenhimmel nicht an, obwohl es was Schönes ist. Aber in irgendeinem Lied kommt bei mir vor, der Mensch denkt noch, aber leider vergebens über den Sinn seines Lebens. Er kommt nicht weiter. Es ist so blöd, wenn er noch gerade nicht nachdacht hätte. Mhm. Also ich glaube, das Nachdenken und das Wer bin ich und so weiter, das kann der Mensch nicht erfahren. Mhm. Und wenn auch ein Glauben, dass nach dem Tod weitergeht, so wie wir da sind, geht es auf keinen Fall weiter. Mhm. Und das, ich glaube, dass der Mensch das, oder die meisten Menschen, das nur deswegen sagen, aus Selbstschutz, weil sie es nicht eingestehen wollen, dass nach dem Tod einfach aus oder anders ist. Mhm.
Was denkst du, ist es aus oder wenn ja, wie ist es anders?
Weiß ich nicht.
Eigentlich eine blöde Frage an jemanden, der nie sich groß was vorgenommen hat oder eine Vorstellung davon hatte, wie die Zukunft aussieht, weil die Zukunft ja auf ihn zukommt eigentlich, gell? Also
man kann sich vorstellen, sagen wir mal, wenn man stirbt, es gibt ja Menschen, die haben Nahtoderfahrung gehabt und so weiter, aber die sind alle noch nicht gestorben gewesen. Und ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Da können wir auch rausgehen. Eine letzte Frage habe ich nämlich noch, die stelle ich tatsächlich immer am Ende der Sendung. Heute auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Glück muss man erkennen. Das ist mein Wahlspruch. Und es gibt so viel Glück, das man nicht erkennt, und es wäre aber Glück gewesen. Ne, zum Beispiel, wenn ich irgendwas sehe und freue mich drauf, und der andere schaut vorbei und sieht es nicht. Glück ist nichts, muss nichts Großes sein oder viel Geld, das verwandelt sich ganz schnell. Glück ist auch eine Lebenseinstellung. Also ich sage immer, Glück muss man erkennen. Das ist mein Wahlspruch. Mhm.
Mein Glück war es, heute mit dir sprechen zu dürfen, Hans-Jürgen Buchner, der Heinling. Herzlichen Dank dafür, es hat unfassbar viel Spaß gemacht und wir sehen uns auf deiner Tour im Sommer.
Gut, schaust vorbei.
Ich schau vorbei.
Aha, okay, also ich möchte mich auch verabschieden und führt euch, liebe Ego F. Emler.
Hans-Jürgen Buchner, alias der Heinling, war heute mein Gast hier im Ego FM Talk Radio. Und ganz zum Schluss dieser Aufzeichnung bei ihm daheim habe ich mir noch etwas gewünscht, als wir bei seinem großen schwarzen Klavier standen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Mein persönliches Heinling-Lieblingslied. Irgendwie und sowieso.
Sie.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.